Domradio weltweit.
Burundi is at bursting point on the very cusp of a civil war.
Ja, dramatische Worte waren das von UN-Menschenrechtskommissar Said Raed al-Hussein schon Mitte Dezember. Burundi ist ein Pulverfass, es steht am Rande eines Bürgerkrieges, das sagte er damals. Schon seit vergangenem Frühjahr ist die Lage in Burundi kritisch, seit Präsident Nkurunziza ankündigte, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Damals gab es zu Proteste, die gewaltsam niedergeschlagen wurde, und bis heute hält die Gewalt an, und zwar in so einem Ausmaß, dass manche Beobachter jetzt schon von einer Situation wie in Ruanda vor 20 Jahren sprechen, die nachher in einem Völkermord mündete. Wie die Lage in Burundi ist, was die Hintergründe sind und welche Perspektiven es gibt. Alles das ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Burundi ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Die Gewalt und die Krise, die schon seit Monaten in dem kleinen Land anhalten, über die aber hier in den deutschen Medien nur selten berichtet werden. Ja, und Auslöser dieser Gewalt war im vergangenen Frühjahr die Ankündigung des Präsidenten Pierre Nkurunziza gewesen, trotz einer gesetzlichen Begrenzung noch einmal zur Präsidentenwahl anzutreten. Danach, da kam es zu gewaltsamen Übergriffen gegen die Opposition, die dagegen protestiert hatte. Es gab einen Putschversuch. Doch ungeachtet dieser ganzen Proteste ließ sich dann der Präsident trotzdem im Sommer wählen, und seitdem hält die Gewalt zwischen seinen Anhängern und den Oppositionellen in seinem Land an. Davon hat auch der burundische Erzbischof Simon Mutamwana im Interview mit dem Bistum Eichstätt berichtet.
Leider ist ja die Lage in Burundi noch schlechter geworden. Die Ergebnisse dieser Wahlen wurden nicht durch alle angenommen. Und deshalb ist leider die Situation dadurch schlechter geworden. Diejenigen, die die Wahlen gewonnen hatten, haben natürlich ihren Sieg gefeiert, während die anderen, die diese Wahl nicht einfach ja mitgemacht haben, haben dagegen demonstriert.
Simon Mutamwana ist der Erzbischof von Gitega in Burundi und ist sowas wie eine moralische Autorität in seinem Land. Er selbst verurteilt die Gewalt in Burundi und er hat auch die Wiederwahl des Präsidenten kritisiert, sowie eben die vielen Oppositionellen in seinem Land. Doch das genau ist ziemlich gefährlich geworden in Burundi. Das hat auch er beobachtet. Er selbst hat schon Todesdrohungen erhalten und auch die Kirche und die Bischofskonferenz in Burundi, die stehen im Fokus.
Jedes Mal, wir als Bischofskonferenz so eine Äußerung gemacht haben, hat man immer versucht, uns zu bedrohen. Oder sind es auch Angriffe gegen Pfarreien, zum Beispiel einen Priester irgendwo festzunehmen? Es sind zum Beispiel ja zwei Journalisten, die, nachdem sie mich interviewt hatten, sofort festgenommen worden sind.
Ja, und auch die Pressefreiheit, die wird uns im Laufe dieser Sendung hier noch beschäftigen. Die Frage ist natürlich, wie soll es jetzt weitergehen? Friedenstruppen der Afrikanischen Union, die lehnt der Präsident ab. Er bezeichnet das als eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Und erst für letzten Mittwoch waren internationale Friedensgespräche vorgesehen gewesen, also ein Treffen mit den oppositionellen Gruppen, und zwar in Tansania, in Arusha, in der Stadt Arusha. Die hat die Regierung allerdings kurz vorher dann doch noch kurzfristig abgesagt. Man wolle sich nicht mit, Zitat, gewalttätigen Oppositionsgruppen an einen Tisch setzen, hieß es aus der Regierung. Doch es gibt gar keine Alternative zum Dialog, das sagt der Erzbischof.
Wenn wir die Chance haben, dass man einen Dialog beginnt, dann können wir auf bessere Tage hoffen. Aber sonst können wir noch ja ein offener Krieg, Bürgerkrieg, entstehen sehen.
Also Simon Mutamwana, der Erzbischof von Gitega, der warnt vor einem Bürgerkrieg in seiner Heimat Burundi. Aber solange die Regierung eben nicht zu Gesprächen bereit ist und Oppositionelle mit dem Sturz des Präsidenten drohen, da kann es keinen Frieden geben. Aber was wünscht sich der Erzbischof eigentlich von uns Europäern? Also bislang gibt es ja viele Initiativen, das freut den Erzbischof. Und was weiter?
In Tansania habe ich ja schon gehört, dass Caritas Deutschland da ist. Es sind schon viele und schöne Initiativen, die unternommen worden sind. Und warum nicht dazu das Gebet? Das Gebet ist ja so eine andere Weise, dem Nachbarn zu zeigen, dass wir denselben Weg mit ihm gehen wollen.
Also auch ein Gebet für die Menschen und den Frieden in Burundi kann helfen. Das wünscht sich Simone Tamwana, der Erzbischof von Gitega. Und wie es zu diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen kam in Burundi, was die Hintergründe dieses Konfliktes sind, das ist gleich unser Thema hier in Domradio weltweit. Es ist ein Konflikt, für den sich die Welt offenbar nicht so richtig interessiert. Es geht um Burundi. Seit vergangenem Frühjahr gibt es in dem kleinen zentralafrikanischen Land massive Unruhen, gewaltsame Niederschlagungen von Protesten, willkürliche Verhaftungen und geschätzte 200.000 Flüchtlinge, die das Land bereits verlassen haben. Trotzdem hört man hierzulande wenig in den Medien über die Situation in Burundi. Und auch die Mahnung internationaler Beobachter, dass die Lage in Burundi eskalieren könnte, so wie damals 1994 in Ruanda, die verhallte ziemlich schnell wieder. Wir sprechen drüber, über dieses Thema, und zwar mit Volker Greulich. Er ist der Afrika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Herzlich willkommen.
Danke.
Herr Greulich, was berichten Ihnen denn Ihre Projektpartner von der Lage in Burundi, von vor Ort?
Also ich habe vor letzter Woche mit dem Vorsitzenden des Kolpingwerks Burundi gesprochen. Er sagte, die Lage ist in Bujumbura sehr angespannt, sei aber in weiten Teilen des Landes, auch in Gitega, wo wir unseren Sitz haben, sei es aber vergleichsweise ruhig. Wie gesagt, die Spannung im Land ist nach wie vor groß und gerade in Bujumbura, wo eben viele Menschen wohnen, wo sich auch die ganze Aufmerksamkeit des Landes fokussiert, kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen, die auch Tote fordern.
Über die Lage Ihrer Projektpartner werden wir hier im Laufe der Sendung nochmal sprechen, auch über die Arbeit, die Ihre Partner da vor Ort leisten. Sprechen wir mal über die Hintergründe. Was genau ist denn da eigentlich passiert? Wie kam es zu diesen gewaltsamen Auseinandersetzungen in Burundi?
Das hängt alles mit den Wahlen vom letzten Jahr zusammen. Das hängt eben damit zusammen, dass also erstmal der Präsident, der eigentlich schon zwei Amtszeiten hatte, zum dritten Mal kandidiert hat, was nach Ansicht vieler ein Verstoß gegen die Verfassung war. Da hat es von vornherein heftigen Widerspruch seitens der Opposition gegeben. Es hat schon im Vorfeld auch Verfolgung von Journalisten, Verfolgung von Menschen gegeben, die andere Ansicht waren. Es ist dann trotz heftigen Prozesses im Land, aber auch Warnungen seitens der Nachbarn und der internationalen Gemeinschaft wurden die Wahlen im Juli durchgeführt. Die Opposition hat die Wahlen boykottiert. Der Präsident hat dann verkündet, dass er mit 70% der Stimmen, etwa 70% der Stimmen wiedergewählt worden ist. Aber die Legitimität dieses Ergebnisses wird eben von weiten Teilen der Bevölkerung, sowohl der Opposition, aber auch weiten Teilen der Bevölkerung, eben gerade in der Hauptstadt und in einigen Regionen im Land an der Grenze zum Kongo, nicht akzeptiert.
Wenn Sie sagen, er wurde mit 70% wiedergewählt, kann man was zu dieser Zahl sagen? Ist diese Zahl gefälscht oder gibt es doch tatsächlich so viele Anhänger oder sind schlichtweg nicht so viele Menschen zur Wahl gegangen? Also was war Präsident Nkurunziza in den beiden Amtszeiten zuvor für ein Präsident? Kann man schon sagen, dass er eine große Basis in seinem Land hat, trotz allem?
Also er hat wohl in der Tat, wie ich aus den Gesprächen mit meinen Gesprächspartnern, mit meinen Projektpartnern der letzten Jahr immer wieder entnommen haben, es ist in der Tat auch auf dem Land einiges passiert. Also Investitionen in Schulen, in Infrastruktur und so weiter. Also man muss schon sagen, dass er wohl gerade auch in ländlichen Regionen durchaus Anhänger hat. Trotzdem, das Wahlergebnis würde ich jedoch sehr mit Skepsis beobachten. Erstens muss man sagen, dass die Opposition natürlich im Wahlkampf massiv behindert worden ist. Man muss eben feststellen, dass die Opposition zu einem Wahlboykott aufgerufen hat. Und man weiß eben nicht, sind die 70% wirklich 70% oder ist auch bei der Auszählung manipuliert worden. Also ich glaube, Fakt ist eben, dass das Ergebnis nicht dazu geführt hat, dass ihn die gesamte Bevölkerung Burundis als legitimen Präsidenten ansieht. Und was mir unser Vorsitzender Dismas Ntahumvukiya bei seinem Besuch im September gesagt hat, ist, dass eben gerade in der Hauptstadt viele, also nicht nur Oppositionspolitiker, sondern auch eben viele in der Bevölkerung schlicht und ergreifend nicht bereit sind, das Ergebnis zu akzeptieren, weil sie das für illegitim halten.
Sprechen wir mal über die Demokratie in Burundi. Die ist noch sehr jung. Es gab einen Bürgerkrieg, der erst im Jahr 2000 beendet wurde. Und dann wurde versucht, die Demokratie zu installieren, zu etablieren in Burundi. Würden Sie tatsächlich von einer Demokratie sprechen und wie stark ist diese?
Ja, seit den Ergebnissen im Vorfeld der Wahlen und den Wahlen mit sicher nicht mehr. Also da hat sich eben die herrschende Partei, die herrschende Clique auch um den Präsidenten durchgesetzt, ohne Rücksicht auf Verluste, kann man sagen. Und eben ohne Rücksicht auf solche Feinheiten wie zum Beispiel fairer Wahlkampf, freie Meinungsäußerung, Demonstrationsfreiheit und so weiter. Also ich denke mal, da spätestens seit den Ergebnissen im Vorfeld der Wahlen und nach den Wahlen man eigentlich kaum noch von Demokratie da sprechen kann. Das ist traurig, weil eigentlich mein Eindruck bei meinen Reisen, gerade im Jahr 2013, 2014 immer war, hier kann was passieren. Also es gab einen wirtschaftlichen Aufbruch von sehr niedrigem Niveau. Das ist eines der ärmsten Länder, in denen ich jemals gewesen bin. Ich bin schon in einigen afrikanischen Ländern gewesen. Aber man konnte eine gewisse Aufbruchstimmung spüren. Und was zum Beispiel auch auffällig ist, was mir auch meine ruandischen Kollegen gesagt haben, die mit mir zusammen hingereist sind, dass in Burundi die Diskussion viel offener war, als das zum Beispiel in Ruanda der Fall war. Also ich habe auch mit Kollegen offene politische Gespräche geführt, wo die kein Blatt vor den Mund genommen haben. Ich hatte 2014 das Gefühl, dass aus dem Land kann was werden. Und es ist wirklich tragisch, dass durch den Machthunger einer kleinen Gruppe diese Fortschritte zunichte gemacht worden sind.
Also Burundi, ein Land mit Potenzial, aber was dazwischen gekommen ist, das wird uns hier im Laufe der Sendung noch beschäftigen. Hintergründe zu den Unruhen in Burundi waren das von Volker Greulich. Er ist der Afrika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Ja, und wir haben es erwähnt, die Auslöser für diese Konflikte waren die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Sommer. Und darauf schauen wir gleich zurück hier in Domradio weltweit nach den Nachrichten. Burundi ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Burundi, das kleine, bettelarme Land im Herzen Afrikas und es steht am Abgrund. Ein Bürgerkrieg könnte drohen, wenn sich regionale und internationale Mittler nicht einigen können und die Parteien an den Verhandlungstisch zurückzwingen. Seit Monaten herrschen dort Gewalt, Proteste gegen den neuen alten Präsidenten. Alles das wird brutal niedergeschlagen und es wurde ausgelöst durch die Ankündigung des Präsidenten, noch einmal zu den Wahlen anzutreten. Das alles hatte die Gewalt ausgelöst, denn eine dritte Amtszeit für den Präsidenten in Burundi ist laut Verfassung illegal. Im Sommer gab es dann die Wahlen. Der Präsident wurde mit offiziellen 70% wiedergewählt, aber auch die internationale Gemeinschaft, die hatte seine Wiederwahl als nicht legitim eingestuft. Simone Schlindwein blickt zurück auf eine Wahl und einen Wahlkampf, die alles andere als unabhängig waren.
Im Rhythmus der Trommeln tanzen tausende Menschen auf einem Fußballplatz. Sie alle tragen die gleichen weißen T-Shirts mit dem Logo der Partei. Sie alle schwenken Luftballons in den Farben der Partei. Sie alle tanzen zu den Liedern, die die Partei huldigen. Der Wahlkampf in Burundi wirkt wie eine groteske Inszenierung. Denn letztlich ist es nur ein einziger Kandidat, der tatsächlich Wahlkampf betreibt. Und das ist Präsident Pierre Nkurunziza selbst.
Niemand kann uns zwingen, erneut einen Krieg zu beginnen. Wir haben eine lange Geschichte der Diskriminierung und der Rebellionen. Doch diese Zeit ist vorbei. Ich verspreche euch Friede und Sicherheit. Und wenn ihr die Partei wählt, dann wählt ihr mich. Ich habe drei Programme. Friede und Sicherheit, gute Regierungsführung und Versöhnung. Ich verspreche euch, ich werde unser Land in eine gute Zukunft führen.
Der 52-jährige Präsident gibt sich als einfacher Mann des Volkes. Damit hat er schon immer Stimmen fangen können. Vor allem bei den Burundern auf dem Land, weit weg von der Hauptstadt Bujumbura. Da tritt er auf wie einer von ihnen. Er gibt sich als gläubiger Anhänger der Pfingstgemeinde und betet gerne mit den Menschen. Er spielt Fußball mit den Jugendlichen, so macht er sich beliebt. Und auch seine Wahlkampfversprechen zielen darauf ab, die einfachen Leute zufriedenzustellen.
In den vergangenen 5 Jahren haben wir unser Land entwickelt. Wir haben kostenlose Bildung in den Grundschulen eingeführt. Schwangere können jetzt kostenlos zur Gesundheitsvorsorge gehen. Wenn ihr mich wählt, dann kann ich versichern, dass wir diese Projekte fortsetzen werden. Außerdem verspreche ich jeder Gemeinde mehr Geld.
Burundi zählt zu den ärmsten und unterentwickelsten Ländern Afrikas. Von rund 10 Millionen Einwohnern leben 90% auf dem Land, ernähren sich von ihrem eigenen Acker, haben nicht einmal einen einzigen Dollar pro Tag. Es gibt kaum Strom oder Rohstoffe in dem kleinen Land am Tanganyikasee. Der Staat ist fast vollkommen von internationalen Hilfsgeldern abhängig, vor allem im Bildungs- und Gesundheitssektor. Doch diese Hilfsgelder sind jetzt eingefroren, aufgrund der umstrittenen Präsidentschaftswahlen. Aber das wissen die Menschen hier nicht. Was ihr Präsident ihnen da verspricht, klingt für sie positiv. Ngeni Niyonsaba arbeitet als Hebamme in der örtlichen Gesundheitsstation. Sie ist 45 und hat 7 Kinder. Sie ist begeistert von ihrem Präsidenten.
Er hat so viel für uns getan. Ich kann jetzt die Frauen behandeln und sie müssen kein Geld bezahlen. Unsere Kinder gehen jetzt kostenlos in die Schule. Er hat uns Friede und Sicherheit versprochen. Das ist gut. Das brauchen wir sehr dringend.
Bujumbura ist eine kleine Stadt, vielleicht etwas mehr als 500.000 Einwohner. Davon leben die meisten in den Randbezirken und Armenvierteln am Stadtrand. Die Hauptstädter stehen traditionell mehr der Opposition nahe als der Regierung. Dies hat 2 Gründe. In der Hauptstadt manifestiert sich die extreme Korruption des Regimes. Hier reihen sich gigantische Luxusvillen mit Swimmingpools aneinander. Hier gibt es teure Restaurants und Nachtclubs, in denen Champagner getrunken wird. Ausgerechnet im ärmsten Land Afrikas. Die Ungleichheit ist täglich überall sichtbar.
Eine Reportage aus Bujumbura war das von Simone Schlindwein. Und sie hatte schon angesprochen, die Ungleichheit, die ist überall sichtbar in Burundi. Und das ist sicher auch einer der Gründe, der die aktuelle Krise befeuert hat. Und über die soziale Lage und was dort schiefgelaufen ist, sprechen wir gleich hier bei uns in Domradio weltweit. Burundi ist unser Thema heute hier in Domradio weltweit. Burundi, das zählt zu den ärmsten und unterentwickelten Ländern Afrikas. Das haben wir soeben in dem Beitrag schon gehört. 90% der Bevölkerung, die leben auf dem Land und müssen sich selber versorgen. Wenn man mal auf den UN-Entwicklungsindex schaut, da liegt Burundi auf den wirklich letzten Rängen von insgesamt 188 Plätzen. Es gibt kaum Strom und Rohstoffe in dem Land und trotzdem gibt es auch immensen Reichtum, Luxus, große Prachtbauten in der Hauptstadt, das haben wir soeben in dem Beitrag schon gehört. Und hier bei uns im Studio ist Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk, auch erst schon häufig in Burundi gewesen. Herr Greulich, haben Sie das auch so beobachtet, dieses Nebeneinander von unglaublicher Armut und gleichzeitigem Luxus?
Ja, auch sehr hautnah. Also ich meine, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, dass meine Partner mich in eine ausgezeichnete Pizzeria am Lake Tanganyika in Bujumbura geführt haben, wo ich für uns 3 Personen wahrscheinlich mehr gezahlt habe, als sonst eine Familie im ganzen Monat zum Lebensunterhalt habe. Und dann bin ich 2-3 Tage später im Landesinnere auf dem Dorf, wo fast alle Leute barfuß laufen, wo manche Bauern Land haben, was nicht viel größer ist als eine große Dreizimmerwohnung in Deutschland und wo kaum jemand mehr als 1 Hektar hat, wo man sieht, dass der Boden völlig ausgelaugt ist, weil es keinen vernünftigen Dünger gibt, wo man wirklich merkt, dass die Leute ganz hart am Rande des Existenzminimums leben und wirklich in bitterer Armut leben.
Weil sie sich nur dadurch versorgen können, durch dieses kleine Stück Land?
Ja. Ja, ja. Also es gibt für, ich glaube, 80% oder 90% der Menschen in Burundi leben auf dem Land und sind ganz überwiegend Kleinbauern, die eben von ihrem Land leben. Es gibt relativ wenig an Industrie, es gibt relativ wenig an anderen Arbeitsplätzen. Man muss auch mal sagen, das ist sehr viel Geld kommt eben wirklich rein durch ausländische Hilfsgelder. Nicht nur Entwicklungshilfegelder. Sie sehen in Bujumbura zum Beispiel auch die großen Lager der Vereinten Nationen, die zum Beispiel da die Basis für ihre Projekte und Aktivitäten im östlichen Kongo haben. Und das sind natürlich auch Leute, die viel Geld zur Verfügung haben. Und es ist für die Regierung natürlich interessant, auch Kontrolle über die Regierung, über die Position zu haben, weil die auf diese Art und Weise nämlich eben auch dafür sicherstellen können, dass sie ihre Finger auf einen Teil der ausländischen Gelder in ihre Finger kriegen.
Wir haben ja soeben auch schon gehört, dass es eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Präsident Nkurunziza war, dass er sozusagen den Menschen Entwicklung bringen will. Wir haben eine Hebamme gehört, die sich freute, die begeistert von ihrem Präsidenten war, weil sie jetzt ein bisschen mehr hat. Ist das auch sozusagen eines der Hebelpunkte gewesen?
Die Bilanz war ja gar nicht so ganz schlecht, das muss man sagen. Es ist ja nicht so, dass das nichts gemacht worden ist. Also sagten mir auch meine Freunde vor Ort, es ist in der Tat in Schulbildung investiert worden, es ist in der Tat ins Gesundheitswesen investiert worden. Es gab gerade auf dem Land schon das Gefühl, dass was für die Leute gemacht wurde. Man muss auch sagen, es gab auch massive Korruption. Aber wie gesagt, das Bild ist nicht so eindeutig. Der Punkt war einfach, dass der Präsident wahrscheinlich als guter Präsident den Leuten in Erinnerung gekommen wäre, wenn er die Größe gehabt hätte zu sagen, ich habe 2 Amtszeiten gedient, jetzt ist jemand anders dran. Aber eben dadurch, dass er, was in Afrika leider nicht ungewöhnlich ist, der Ansicht ist, das Land kann nicht ohne ihn. Und dadurch, dass eben auch seine Clique ein großes Interesse hatte, dass er weiter an der Regierung bleibt, denn nur dadurch hat man auch Kontrolle zu den staatlichen Fleischtöpfen, ist vieles in Frage gestellt worden, was in den letzten Jahren durchaus erreichbar schien.
Aber Korruption ist vermutlich auch ein großes Thema, wenn es diesen immensen Reichtum gibt und auf der anderen Seite diese wahnsinnige Armut. Wie sieht das in Burundi aus?
Also klar, nein, Korruption ist ein Problem, war immer schon ein Problem. Und zwar in der Tat war es eben das Bestreben der Eliten, egal ob das jetzt bis 1990 mehrheitlich die Tutsis waren, egal ob das jetzt mehrheitlich Hutus sind. Es war immer das Bestreben der Eliten, den Staat zu kontrollieren, um dadurch für sich und für seine Leute an die Ressourcen des Staates zu kommen. Man muss mit immensem Luxus muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es ist in Burundi einfach viel weniger da zu klauen als zum Beispiel in Nigeria, was über Milliarden, zig Milliarden an Ölannahmen verfügt. Also ich glaube nicht, dass es burundische Politiker gibt, die Milliardenvermögen im Ausland haben. Aber im Vergleich zur Armut des Landes ist das natürlich eine massive Ungleichheit. Das ist eben auch das Ergebnis von Korruption und das ist eben in der Tat, wie ja Ihre Kollegin eben in dem Beitrag sagte, das ist eben auch in der Tat eine Ursache für die massive Unzufriedenheit, gerade bei vielen jungen Menschen, auch in Bujumbura, die sehen, dass viel durchaus Geld ins Land kommt, sie aber arbeitslos sind und keine Aussichten haben, vernünftiges Leben führen zu können.
Das heißt, auch das hat wahrscheinlich die Krise massiv befeuert, die wir jetzt in Burundi haben, diese Ungleichheit und diese Chancenlosigkeit, von der Sie gerade gesprochen haben?
Ja, und zwar insofern, wenn eine Demokratie funktioniert, hat man ja immer ist das ja auch ein Ventil. Man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ihr habt euch bedient, uns reicht's jetzt, wir lassen jemand anders ran. Aber dieses Ventil hat die Regierung einfach zugemacht. Und dadurch steigt der Druck im Kessel. Und da besteht eben Gefahr, dass einem das irgendwann um die Ohren fliegt. Und es kommt ja schon in Bujumbura zu Auseinandersetzungen, wo Leute getötet werden. Es gab ja vor Weihnachten den Fall, wo angeblich Oppositionelle 3 Kasernen angegriffen haben und dann als Revanche die Armee 84 Menschen umgebracht hat. Also das passiert ja schon.
Also die Unzufriedenheit in Burundi ist sehr groß, auch aufgrund der sozialen Lage und der Ungleichheit. Auch das ist wohl einer der großen Faktoren gewesen auf dem Weg zur aktuellen Krise in Burundi. Das hat uns Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk berichtet. Und internationale Beobachter haben ja schon im Dezember Alarm geschlagen, dass die Lage in Burundi eskalieren könnte, so wie damals 1994 in Ruanda, wo die Lage dann in einen Völkermord mündete. Und ob diese Sorge berechtigt ist, das wird gleich unser Thema sein, hier in Domradio weltweit nach dem Wort zur vollen Stunde. Wir sprechen heute über Burundi hier in Domadio weltweit und Burundi schlittert zurück in den Bürgerkrieg. Das befürchten derzeit viele Experten. Trotz eindringlicher Appelle der internationalen Gemeinschaft ist nämlich kein Ende der politisch motivierten Gewalt in Burundi in Sicht. Und das wäre auch nicht das erste Mal. Von 1993 bis zum Jahr 2000, da wütete in Burundi ein Bürgerkrieg, der ähnliche Züge wie der Konflikt im Nachbarland Ruanda trug. Auch hier gingen Hutu und Tutsi aufeinander los und am Ende wurden mehr als 300.000 Menschen während dieses Bürgerkrieges in Burundi getötet. Dieser Bürgerkrieg, der wurde dann im Jahr 2000 beendet, und zwar mit dem Friedensvertrag von Arusha, benannt nach der Stadt Arusha in Tansania. Doch auch dieser Friedensvertrag, der hat den Konflikt nicht vollständig beenden können, wie wir heute sehen. Simone Schlindwein über das Erbe von Arusha.
Burundi hat eine lange Geschichte der Gewalt. Von 1993 bis 2005 herrschte über 10 Jahre lang ein blutiger Bürgerkrieg in dem kleinen Land. Beide Volksgruppen, Hutu wie Tutsi, begingen gegenseitig Massaker mit über 300.000 Toten. Präsidenten wurden ermordet und Regierungen gewaltsam gestürzt. Rebellenbewegungen formierten sich in den Nachbarländern und eroberten Burundi mit Waffengewalt. Die Erinnerungen an diese Zeit verblassen so langsam. Über 65% der Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt und kann sich kaum aktiv daran erinnern. Und auch die Alten zögern, über diese Zeit zu sprechen. Dennoch bleibt das Versprechen von Frieden eines der Hauptargumente von Präsidenten Nkurunziza. Damit sammelt er Stimmen. Dabei ist er es jetzt, der das Land in eine Sackgasse hineinmanövriert und damit riskiert, dass Burundi wieder in einen Bürgerkrieg abdriftet. Nachdem seine Rebellenbewegung CNDD-FDD vor über 10 Jahren das Land gewaltsam erobert hatte, unterzeichneten die Konfliktparteien 1998 einen Friedensvertrag. Er wurde unter Vermittlung von Südafrikas Präsident Nelson Mandela ausgehandelt und in der tansanischen Stadt Arusha unterzeichnet. Daher der Name Arusha-Friedensvertrag. Er diente als Gerüst für die spätere Verfassung, in welcher die Machtverteilung zwischen Hutu und Tutsi nach Quoten geregelt wurde. Beide Volksgruppen sollen je die Hälfte der Sitze im Parlament erhalten, zu gleichen Teilen in der Armee vertreten sein. In diesem Vertrag wurde auch festgelegt, dass jeder Präsident maximal 2-mal 5 Jahre regieren darf. Als die Machtpartei CNDD-FDD Präsident Nkurunziza Ende April erneut zu ihrem Spitzenkandidaten kürte, sahen viele darin eine Verletzung des Friedensvertrags.
Some of the country's opposition and civil society groups started withdrawing from negotiations with the government on Sunday.
Jeremy Minani zeigt auf seinem Handy Videos von den Massenprotesten im Mai. Tausende Menschen waren in der Hauptstadt Bujumbura auf die Straßen gegangen, um gegen eine dritte Amtszeit zu demonstrieren. Aus dieser einst spontanen Protestbewegung entstand schließlich die sogenannte Arusha-Bewegung, deren Sprecher Minani ist. Er erklärt, warum der Arusha-Vertrag so wichtig ist für das Land.
Der Arusha-Friedensvertrag ist das Fundament, auf welchem der Frieden in unserem Land errichtet wurde. Er ist der Nullpunkt, wenn wir über Sicherheit und Stabilität sprechen. Diesen Vertrag zu verletzen bedeutet im Endeffekt, dass wir das Risiko eingehen, dass wir wieder Völkermord und Gewalt erleben. Indem wir den Präsidenten gewähren lassen, riskieren wir wieder Chaos in unserem Land. Denn der Vertrag machte es möglich, dass die ethnischen Gruppen auf Augenhöhe und in Harmonie miteinander leben. Dieser Vertrag war wesentlich, nicht nur für den Frieden innerhalb Burundis, sondern für die ganze Region.
Gebannt blicken daher die Menschen in der Region der großen Seen nach Burundi. Die Region hält den Atem an. Über 3 Wochen lang gingen im Mai in der kleinen Hauptstadt Bujumbura aber tausende Leute auf die Straße und protestierten, gewaltlos. Aber mit den klaren Forderungen, keine dritte Amtszeit für den Präsidenten. Doch dieser gab nicht nach. Im Gegenteil, er ließ die Proteste gewaltsam niederschlagen, berichtet Minani.
Als die Proteste begannen, wurden Polizei und die Präsidialgarde entsandt, um die Demonstrationen einzudämmen. Als wir diesen Einheiten gegenüberstanden, war uns schnell klar, sie sind bereit zu töten. Die Armee hingegen war bereit, die Demonstranten zu beschützen. Es kam also zu Kämpfen zwischen den Soldaten und den Polizisten. Die Brutalität, mit welcher die Polizei vorging, war unfassbar. Wir dachten tatsächlich, sie sind bereit, fast 10 Millionen Menschen zu massakrieren, um den Präsidenten an der Macht zu halten. Ihr erstes Opfer war ein 16-jähriger Bub. Er hatte die Hände in die Luft gestreckt und wurde dennoch in den Rücken geschossen. Dann begannen die Massenverhaftungen durch den Geheimdienst. Die Agenten verhalten sich wie Terroristen. Sie foltern, um Geständnisse zu erpressen. Wir mussten dennoch die Fassung bewahren und weiter friedlich demonstrieren. Wir versuchten, in Richtung Unabhängigkeitsplatz zu marschieren. Sobald die Polizei kam, erhoben wir die Hände. Aber sie schossen einfach auf uns.
In der Nacht vom 13. auf den 14. Mai hörte man plötzlich schwere Waffen in der Hauptstadt. Auf den Frequenzen der unabhängigen Radiosender war die Stimme eines Armeegenerals zu hören, der Präsident Nkurunziza für abgesetzt erklärte. Dieser befand sich gerade auf einem Krisengipfel der Ostafrikanischen Union im Nachbarland Tansania. Ein Putsch? Doch der Versuch wurde vereitelt, berichtet Minani.
The move kept going, but we saw the divisions.
Im Verlauf der Protestwochen sahen wir immer mehr Soldaten und Polizisten, die es nicht ertragen konnten, auf uns zu schießen. Sie standen uns bei. Doch dann wurden die Truppen des Geheimdienstes geschickt. Sie schossen auf uns ohne Gnade. Wir sind davongelaufen und dann kämpften Soldaten und Geheimdienstler untereinander. Es kam zu Spaltungen innerhalb des Militärs, die letztlich zu dem Putschversuch am 13. Mai führten. Dieser Putschversuch durch Teile der Armee war für uns Demonstranten ein Desaster. Ich muss ja eins klarstellen. Wir, die Organisatoren der Proteste, waren niemals in diesen Putsch involviert. Wir wussten davon nichts. Aber der Geheimdienst hat uns beschuldigt, dahinter zu stehen, und sie begannen nach uns zu suchen und alle zu verhaften, die demonstriert hatten. So viele Demonstranten mussten aus Burundi fliehen. Seit dem Tag des Putsches wurde unsere friedliche Protestbewegung erstickt.
Our movement actually slowed down.
Simone Schlindwein war das über das Erbe von Arusha. 400 Tote hat es bislang im Laufe der Auseinandersetzungen und des Konfliktes in Burundi in den letzten Monaten gegeben. Das ist unser Thema heute hier in Drumradio weltweit. Ja, und es ist nicht das erste Mal, dass die Gewalt in Burundi ausbricht. Auch darüber haben wir im Laufe der Sendung schon gesprochen. Von 1993 bis 2000 herrschte über 7 Jahre lang ein blutiger Bürgerkrieg in Burundi, währenddessen sich die beiden Volksgruppen, die Hutu und die Tutsi, gegenseitig bekämpften. Und am Ende dieses Bürgerkriegs stand die Bilanz von über 300.000 Toten. Und auch jetzt in dem aktuellen Konflikt warnen viele Experten wieder davor, dass der Konflikt in eine Konfrontation zwischen Hutu und Tutsi aufbrechen könnte. Zum Beispiel Lionel Kingsley, das ist die Vizepräsidentin der Burundi-Diaspora in Großbritannien.
There is fear of persecution. The government has been trying to ethnicize the problem. So there is a really worrying similarities with what is happening right now in Burundi and what has happened in 1994 in the Rwandan genocide.
Ja, die Menschen, die haben also Angst, sagt sie. Der Präsident, der schüre die ethnischen Konflikte und die Situation sei durchaus vergleichbar mit der in Ruanda vor dem Bürgerkrieg und vor allen Dingen vor dem dann einsetzenden Völkermord Mitte der 90er Jahre. Volker Greulich begleitet uns heute hier durch die Weltweit-Sendung. Er ist der Afrika-Referent beim Internationalen Kolpingwerk. Herr Greulich, teilen Sie diese Befürchtung?
Also zunächst mal, es ist durchaus leider möglich, dass es wieder zu einem Ausbruch des Bürgerkriegs kommt. Aber ich glaube, es würde viel zu kurz greifen, wenn man das nur als eine ethnische Auseinandersetzung zwischen Hutu und Tutsi sehen würde. Vor allen Dingen seit der Unabhängigkeit hat sich die Geschichte Ruandas und Burundis völlig unterschieden. Die politische Kultur ist eine andere. Der Präsident versucht in der Tat auf der Klaviatur des ethnischen Hasses zu spielen.
Was heißt das konkret? Wie äußert sich das?
Ja, dass er den Tutsis die Schuld gibt, dass er zum Teil auch bis in die Sprache versuchte, Vorurteile, gegen Tutsi zu nutzen, so wie das damals auch in Ruanda der Fall war. Man darf aber nicht übersehen, dass eben auch ein Teil der Opposition Hutu-Parteien sind. Also es ist gar nicht so, dass jetzt nur die Tutsi und die Hutu einander gegenüberstehen. Der Präsident ist durchaus auch bei einem großen Teil der politischen Vertreter der Hutus sehr umstritten. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wie gesagt, die Geschichte Burundis ist völlig anders verlaufen als Ruandas. Also die ersten Massaker waren keineswegs im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg. Es gab bereits 1973 unter der Tutsi-Regierung mit Jumbero ein Massaker an Hutus, wo etwa 200.000 Hutu umgebracht wurden. Wobei das Ziel, anders als in Ruanda, nie war, die komplette Ausrottung der Hutu, die in Ruanda und Burundi die Mehrheitsbevölkerung darstellen, sondern es ging darum, die Hutu-Elite zu vernichten, damit die Hutu als Bauern praktisch und als Knechte der Tutsi-Elite arbeiten konnten. Es gab in den 70er und 80er Jahren also ausländische Beobachter haben das mit der Apartheid verglichen, dass eben eine Volksgruppe über die andere geherrscht hat und die andere unten gehalten wurden. Es gab dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre eine politische Öffnung, die dazu geführt hat, dass eben die Hutus einen Anteil der Macht kriegten. Dann gab es dann eine Gegenreaktion der von den Tutsi dominierten Armee. Und das war der Auslöser für den Bürgerkrieg. Anders als in Ruanda, wo eben eine Seite über die andere klar gesiegt hat, hat es einen solchen klaren Sieg nie gegeben. Das heißt, was in Arusha erreicht wurde, war eine Vereinbarung zwischen beiden Seiten. Es gab also keinen klaren Sieger, weder Hutu noch Tutsi. Insofern ist man auch mit der Geschichte völlig anders umgegangen. Es wird in Burundi viel offener über die Ethnien gesprochen. Und Burundi hat auf mich immer den Eindruck gemacht, dass man viel mental gesünder damit umgegangen ist. Es wird nichts unter die Decke gekehrt. In Ruanda trauen sich meine Bekannten im Land nicht mal, die Worte Hutu und Tutsi auszusprechen.
Das ist, glaube ich, auch mittlerweile verboten,
ja, das, wer das sagt, ist ein Spalter des Landes. Aber der Verdacht ist natürlich eben immer, dass eben eine Seite, eben die Regierung hat, versucht, die Macht zu zementieren. In Burundi haben die Leute nie Angst gezeigt, darüber zu sprechen. Und ich erinnere mich, vor einigen Jahren hat mir der Erzbischof von Gitega mal gesagt, die Bruchlinie verlaufen längst nicht mehr zwischen Hutu und Tutsi, sondern zwischen denen, die die Macht haben und denen, die an die Macht wollen. Und natürlich, wie gesagt, die Regierung versucht, ethnische Vorurteile zu instrumentalisieren, aber die Voraussetzungen sind halt ganz andere. Es geht einfach darum, zu rechtfertigen, warum man so brutal mit der Bevölkerung umgeht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass auch viele der Hutu das durchschauen. Und so bedauerlich die Lage ist, so ernst die Gefahr eines Bürgerkriegs ist, man sollte da mit Vergleichen zwischen Ruanda und Burundi ein bisschen vorsichtig sein.
Trotzdem mal nachgefragt, es gibt ja offenbar diesen Gegensatz zwischen Hutu und Tutsi. Wo kommt der eigentlich her? Ist es ein sozialer Unterschied oder naiv gefragt, kann man das sehen? Erkennen sich die Angehörigen beider Volksgruppen?
Also meine afrikanischen Bekannten sagen ja, ich schaff's nicht. Also, aber es gibt wohl tatsächlich Unterschiede in der Physiognomie, in der auch in der Körpergröße, dass sich die Bewohner da unterscheiden können. Es gibt, also im Grunde genommen ist das eine Unterscheidung, die eigentlich erst durch die Kolonialherren so in den Vordergrund gestellt wurden. Sowohl die Deutschen, die ja bis 1918 die Kolonialherren von Ruanda und Burundi waren, als auch die Belgier sind nach dem Prinzip Divide et Impera verfahren. Man hat also die Tutsi-Elite, traditionell Viehzüchter, die traditionell eine etwas herausgehobene Position hatten, die hat man im Grunde genommen als nationale Elite behandelt, lange auch bevorzugt. Und vor allen Dingen nach der Unabhängigkeit kam es dann zu Auseinandersetzungen zwischen den Gruppen, die ganz unterschiedlich ausgegangen sind. In Ruanda ist es zum Beispiel der Hutu-Mehrheit gelungen, die Tutsi-Elite zu stürzen. Und deshalb gab es bis 1994 eine von den Hutus dominierte Regierung, während es in Burundi die Tutsis geschafft haben, wie gesagt, bis Ende der 80er Jahre die Kontrolle über das Land zu behalten.
Trotzdem ist es ja, wie Sie gerade schon sagten, dem Präsidenten gerade sehr nützlich, diese Unterschiede wieder auszuspielen und damit Konflikte zu schüren. Welche Rolle spielt eigentlich die Kirche in diesem ganzen Konflikt, die katholische Kirche?
Also Die Kirche hat, glaube ich, immer klar Stellung bezogen. Also zunächst mal gab es eine klare Ablehnung der dritten Amtszeit. Und wie gesagt, mein Eindruck bei den Besuchen war nie, dass jetzt in den Dörfern, in den Pfarrgemeinden das Thema eine Rolle spielt. Also man muss nochmal sagen, also man darf sich auch jetzt, man muss auch in Europa da ein bisschen immer sauber argumentieren. Also wenn wir sagen Hutu gegen Tutsi, heißt das nicht, dass 100% von den einen 100% der anderen gegenüberstehen. Es sind immer kleine Eliten, die versuchen, ethnische Vorurteile der Masse zu instrumentalisieren, weil sie Vorteile davon haben wollen. Aber wie gesagt, man muss auch nochmal darauf hinweisen, dass eben auch es Oppositionsparteien gibt, auch große Oppositionsparteien, wichtige Oppositionsparteien, die sich über aus Hutu rekrutieren. Das heißt, der Präsident versucht das Spiel zu spielen, aber anders als jetzt in Ruanda ist die Frontlinie verläuft viel komplizierter. Die verläuft nicht zwischen den Ethnien. Es gibt durchaus auch unter Hutus Leute, die den Präsidenten ablehnen und die in der Opposition stehen.
Also ist es jetzt auch so ein bisschen Panikmache oder Übersensibilität hier in Europa vielleicht, weil man einfach befürchtet, es könnte nochmal sowas passieren in Ruanda und wir kriegen es nicht mit?
Nein, also die Gefahr eines Bürgerkriegs besteht. Und es ist den Leuten, die erschossen werden, die ihre Häuser angezündet kriegen, die fliehen müssen, ist es relativ egal, ob sie umgebracht werden, weil sie Tutsi sind oder weil sie auf der falschen politischen Seite stehen. Es geht nur einfach, wenn wir über Prävention reden und wenn wir über die Ursachen reden und wenn wir eben auch versuchen darüber nachzudenken, was kann man tun, um diesen Bürgerkrieg eben zu verhindern. Dann muss man eben auch die politische Lage und eben die Ursachen für diese Auseinandersetzung sauber analysieren. Und zu einfache Vergleiche zwischen Ländern mit einer doch relativ unterschiedlichen politischen Kultur wie Ruanda und Burundi können da in die Irre führen.
Prävention ist ein gutes Stichwort. Darüber werden wir gleich in der nächsten halben Stunde hier im Domradio weltweit noch sprechen, denn das internationale Kolpingwerk engagiert sich schon seit langem in Burundi und versucht da die soziale Situation und an der Armut was zu ändern. Auch das ist Teil der Prävention. Und wie das funktioniert, das ist gleich unser Thema hier im Domradio weltweit. Die Gewalt und die Krise in Burundi, in dem kleinen ostafrikanischen Land Burundi, beschäftigen uns heute hier in Domradio weltweit. Und ja, Burundi hatte einmal eine sehr lebendige Medienlandschaft mit kritischen Berichten, mit investigativen Recherchen und mit heißen Debatten in den Talkshows. Vor allen Dingen das Radio, das war in diesem kleinen, aber bettelarmen Land im Herzen von Afrikas ein beliebtes Medium. Vor allen Dingen bei der Bevölkerung auf dem Land, muss man sagen, die nämlich sonst kaum Zugang zu Fernsehen, zu Zeitungen oder zum Internet hat. Doch seit dem gescheiterten Putschversuch im Mai und der Wiederwahl des Präsidenten sind diese ganzen kleinen unabhängigen Sender zerstört. Die Funkhäuser, die wurden abgebrannt. Polizei und Geheimdienste haben Computer und Ausrüstungsgegenstände beschlagnahmt. Und die einst so freie Presse in Burundi ist faktisch tot. Das berichtet Simone Schlindwein.
Auf den meisten Frequenzen herrscht Funkstille. Die einst so lebendige Radiolandschaft Burundis ist faktisch tot. Die bekanntesten unabhängigen Sender senden nicht mehr. Denn Burundi durchlebt eine schwere politische Krise. Und bei der Niederschlagung der Proteste und eines Putschversuches im Mai 2015 wurden die vier größten Radiosender zerstört. Die Funkhäuser brannten ab, wurden von der Polizei geplündert und versiegelt. Polizisten hocken davor und bewachen die Eingangstür. Jetzt senden nur noch der Staatssender RTNB sowie das kirchliche Radio Maria. Das Radio ist das wichtigste Medium im ärmsten Land Afrikas. Die einzige gedruckte Zeitung Iwachu gibt es nur in der Hauptstadt Bujumbura. Einen Fernseher können sich nur die reicheren Leute in den Städten leisten. Die unabhängigen Radiosender waren stets die Stimme des Volkes. Doch jetzt sind die Journalisten in Gefahr, sagt Innocent Muhusi, Chefredakteur von Radio Renaissance und Vorsitzender des Journalistenverbandes.
Die Situation der Medien und der Pressefreiheit ist eine Katastrophe heute. In der Nacht des Putsches vom 13. auf den 14. Mai hat man angefangen, die unabhängigen Medien zu zerstören, auch physisch. Seitdem ist es uns verboten, unsere Arbeit zu machen. Journalisten wurden mit dem Tode bedroht. Bis heute sind Dutzende Journalisten aus dem Land geflohen, weil sie bedroht oder tätlich angegriffen wurden.
Trotz der Gefahr bemühen sich Journalisten, ihre Arbeit zu machen. Aus dem Untergrund heraus, mit Hilfe alternativer Medien. Über den Twitter-Account SOS Media Burundi und die gleichnamige Facebook-Seite veröffentlichen sie Berichte. Und die Radiosender sind auf das Internet ausgewichen, sagt Muhusi.
Seitdem die Radiosender geschlossen wurden, spielen die sozialen Netzwerke eine immer größere Rolle. Es sind die einzigen unabhängigen Informationsquellen. WhatsApp, Facebook und das Internet. Unser Sender Radio Renaissance veröffentlicht die Berichte jetzt im Internet. Aber die Rolle dieser Medien ist begrenzt. Burundi ist ein extrem armes Land. Es gibt nicht viele Menschen mit Smartphones hier.
Berühmt waren bislang die Talkshows, in denen Hörer per Telefon zugeschaltet wurden und korrupten Politikern Fragen stellen konnten. Im Wahlkampf war das schon nicht mehr möglich. Und das hat enorme Folgen für die Demokratie in Burundi, sagt Clava Mponimpa, Vorsitzender des Menschenrechtsverbandes.
Jetzt gibt es keine privaten Sender mehr. Es gibt keine unabhängigen Medien mehr in Burundi. Man hat sie mundtot gemacht. Niemand deckt jetzt Korruption auf und prangert den Machtmissbrauch von Politikern an. Wenn es früher willkürliche Verhaftungen gab, haben wir Menschenrechtler das in den unabhängigen Medien verurteilt. Wenn jetzt Menschen verschwinden, dann berichtet niemand mehr darüber. Der einzig verbliebene Sender ist der Staatssender und der ist natürlich vollkommen unkritisch. Das sind alles die Folgen der Zerstörung der unabhängigen Sender.
Täglich wird es auch für internationale Journalisten schwerer, aus Burundi zu berichten. Man muss fürchten, dass Gesprächspartner, die sich kritisch äußern, nach dem Interview verhaftet werden. Es herrscht eine Atmosphäre der Angst und das zwingt die Menschen zum Schweigen.
Ein Beitrag von Simone Schlindwein aus Bujumbura war das. Burundi ist heute unser Thema hier in Domradio weltweit. Die Gewalt, die in dem kleinen Land seit einem Dreivierteljahr andauernd, die umstrittene Wiederwahl des Präsidenten und die Sorge internationaler Beobachter, dass es zu einem erneuten Bürgerkrieg in Burundi kommen könnte. Uns begleitet durch die Sendung Volker Greulich ist der Afrika-Referent beim internationalen Kolpingwerk, das sich auch schon sehr lange in Burundi engagiert. Herr Greulich, inwiefern sind denn eigentlich Ihre Projektpartner in Burundi von dieser Krise betroffen oder merken das?
Also das habe ich unsere Leute auch gefragt, weil mich das natürlich auch Projektkoordinator sehr interessiert. Die sagten, die praktische Arbeit sei zumindest im Zentrum des Landes, wo unser Schwerpunkt ist, bis jetzt nicht betroffen. Es gibt zwar Probleme, wir haben eine Kolpingsfamilie in Bujumbura, aber wie gesagt, die Mehrzahl der unserer Mitglieder ist im Zentrum des Landes und da sei die Arbeit bis jetzt nicht betroffen. Aber immerhin muss man natürlich jetzt auch, also ich stehe im Moment dabei, eine Reise nach Burundi zu planen. Da muss ich natürlich auch selber gucken, wie sind die Voraussetzungen. Ich werde wahrscheinlich diesmal nicht, wie ich das sonst mache, über den Flughafen in Bujumbura einreisen, sondern von Kigali aus über Land nach Gitega fahren, weil das wahrscheinlich sicherer ist. Aber die Projektarbeit als solche geht bis jetzt mehr oder weniger normal weiter. Auch wenn ich gehört habe, dass aus einer Kolpingsfamilie, glaube ich, in Grenznähe auch schon Leute unter den Flüchtlingen sind, die ins Ausland geflohen sind.
Wir haben soeben schon mal über die Lage, die soziale Lage vor allen Dingen in Burundi gesprochen. Das ist ja auch letzten Endes der Grund, warum sich das Kolpingwerk da engagiert. Wenn es ein reiches Land wäre, müssten sie ja gar nicht dahin gehen. Warum ist eigentlich die Armut so groß in Burundi?
Also es ist ein überwiegend agrarisches Land, wo 80 bis 90 Leute von der Landwirtschaft leben und es ist ein sehr dicht besiedeltes Land. Wir haben eine Bevölkerungsdichte von fast 400 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist mehr als in Deutschland. Und das in einem Land, wo, wie gesagt, die Mehrheit der Leute vom Land auf dem Land lebt. Da kann man sich vorstellen, dass die Ackerflächen sehr gering ist, häufig weniger, deutlich weniger als ein Hektar. und kriegen sie mal eine 7-, 8-, 9-, 10-köpfige Familie mit einem Hektar Land ab. Dazu kommt, dass es dann eben häufig an Dünger fehlt, dass Bodenfruchtbarkeit ein deutliches Problem ist, Zugang zu besserem Saatgut und so weiter. Und unser Ansatz war halt immer zu versuchen, den Leuten durch Herstellung von Kompost, durch Bereitstellung von Kleinvieh, durch Beschaffung von verbessertem Saatgut zu helfen, ihre Produktion zu steigern.
Können Sie da mal Beispiele nennen, wie Sie in konkreten Fällen versuchen, Familien oder Dorfgemeinschaften zu unterstützen?
Ja, also wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt ist die Herstellung von Kompost. Klingt nicht besonders dramatisch. Man muss sich aber eben vorstellen, das Land wird sehr intensiv benutzt. Die Bodenfruchtbarkeit ist relativ gering. Zugang zu Kunstdünger gibt es kaum, weil die Leute kein Geld haben. Und da kann das wirklich den Unterschied machen zwischen, wir haben genug zu essen und wir haben nicht genug zu essen. Und wir haben da durchaus auch ganz, ganz ordentliche Erfolge zu vermelden. Also in den Kolpingsfamilien, wo unsere Projekte gegriffen haben, kann man richtig auch auf den Feldern sehen, dass der Mais besser steht, grüner ist, größer ist, die Maiskolben größer sind, die Leute insgesamt auch optimistischer waren bei meinem letzten Besuch einfach. Man hat vielmehr das Gefühl, die Leute haben das sind jetzt Meister ihres Lebens und nicht einfach nur Opfer der sehr schwierigen Umgebung.
Sie haben so eben im Vorgespräch sozusagen auch in einem Nebensatz erwähnt, so eine einfache Ziege kann auch schon sehr viel bewirken. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick überflüssig betrachtet ein bisschen seltsam klingen, aber tatsächlich auch das kann den Menschen helfen, weil es tatsächlich auch dramatische Hintergründe hat.
Also zwei Sachen. Das erste ist, wenn Sie über Bodenfruchtbarkeit und Dünger reden, brauchen Sie tierischen Dung. Und dann Kleinvieh macht auch Mist. Also die meisten Leute sind zu arm, haben zu kleine Flächen für Kühe. Für die sind Ziegen der ideale Mistproduzent. Dazu kam, als ich 2008 das erste Mal in Burundi war und durchs Land gereist sind, habe ich wenig Kleinvieh gesehen. Und ich habe dann meine Partner gefragt und dann sagten die, ja, während des Bürgerkrieges sind natürlich die Tiere aufgefuttert worden auf Deutsch. Das heißt, die Rebellen oder die Armee, wenn die in ein Dorf kamen und da lief Vieh rum, wurde das eben nicht selten geschlachtet und dann gab es abends Fleisch für die Truppen. Seitdem kann man feststellen, dass im Land die Zahl des Viehs, also das ist jedenfalls der Eindruck, wenn man so durchreist, deutlich zugenommen hat. Und wir sind eben auch fleißig dabei, selber Ziegen unseren Leuten zur Verfügung zu stellen, weil die eben nicht nur primär als Fleisch- und Milchproduzent genutzt werden, sondern vor allen Dingen, um den Mist zu liefern, mit dem man vernünftigen Dünger herstellen kann.
Kleinvieh macht auch Mist. Das trifft dann wohl im wahrsten Sinne des Wortes auch auf Ihre Arbeit zu. Ich möchte noch mal zum Abschluss zurück auf die politische Situation in Burundi. Der Präsident Nkurunziza, der hat sich jeglichen Vermittlungsversuchen verweigert. Vergangene Woche waren eigentlich Gespräche mit der Opposition angesetzt worden. Da hat er im letzten Moment gesagt, nö, da nimmt er doch nicht teil. Die Afrikanische Union hat darüber nachgedacht, Truppen zu schicken. Auch das verweigert er. Was muss denn jetzt eigentlich in diesem Land passieren?
Also man kann nur hoffen, dass es doch noch zu Gesprächen kommt. Weil der Punkt ist einfach, ich glaube, es wird dem Land nicht helfen, wenn die eine oder andere Seite gewinnt. Wie gesagt, man darf auch nicht übersehen, der Präsident hat Anhänger. Der Präsident ist in Teilen der Bevölkerung auch durchaus populär. Wenn eben ein signifikanter Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, ausgeschlossen zu sein, kann das nicht gut sein für die Zukunft des Landes. Letztlich, denke ich mal, war das Abkommen von Arusha ein gutes Beispiel, wie es eigentlich auch jetzt laufen könnte. Es kann wirklich langfristig nur Frieden geben, wenn alle Seiten bereit sind, Kompromisse zu schließen und einen Weg zu finden, miteinander im politischen Geschäft zusammenzuarbeiten. Im Moment gibt es leider dafür keine Anzeichen, aber trotzdem, wie gesagt, da wird eine militärische Lösung wirklich nichts bringen, egal ob jetzt der Präsident über die Opposition siegt oder bewaffnete Oppositionsparteien den Präsidenten stürzen, weil, wie gesagt, es auf beiden Seiten signifikante Teile der Bevölkerung gibt, die dann unzufrieden sein werden.
Wohin geht es mit Burundi? Das hat uns heute hier in Domradio weltweit beschäftigt und begleitet. Durch die Sendung hat uns Volker Greulich vom Internationalen Kolpingwerk. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Domradio weltweit geht zu Ende und damit verabschiede ich mich. Ich bin Nina Rotscheid und ich danke fürs Zuhören.